Allmächtiger Gott, himmlischer Vater, und so stehen wir in deiner Gegenwart durch Jesus Christus, unseren Herrn, und beten dich an und danken dir von ganzem Herzen für dieses Geschenk dieses Gottesdienstes. Wir danken dir für die Umstände, die du uns schenkst, um so zusammenkommen zu dürfen. Und wir geben dir darüber die Ehre. Wir danken dir für alle Güte und Freundlichkeit, mit der du unser Leben umgibst. Aber am allermeisten, himmlischer Vater, danken wir dir für deinen Sohn, für unseren Herrn Jesus Christus. Und wir danken dir für seinen Weg zu uns. Und wir danken dir für seinen Gehorsam und seine Treue bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Dadurch haben wir Leben und Ewigkeit und den offenen Himmel. Anbetung sei dir dafür. So dürfen wir an diesem Morgen als ein kleiner Teil deiner weltweiten Gemeinde zusammen sein und uns verbunden wissen mit denen, die in deiner Gegenwart sind, verbunden sein mit dir selber, unserem Herrn, der hier in unserer Mitte gegenwärtig ist. Anbetung sei dir. Wir legen dir unsere Gemeinde hin und bitten dich um Bewahrung. Wir bitten dich um Segnung. Wir bitten dich um Frucht deines Geistes. Wir bitten dich um deine großen und kleinen Wunder, die wir auch an diesem Ort und dieser Gemeinde tagtäglich brauchen. Wir bitten dich für unser Land und wir bitten dich für die, die verantwortlich sind. Und wir bitten dich ganz besonders für die, die noch eine Form von Gottesfurcht haben und kennen, dass du sie segnest und sie stärkst und ihnen wohltust in dem, was sie tun. Wir stehen vor dir ein für dein Volk Israel. Wir nennen an diesem Morgen ganz bewusst den Namen deines Volkes. Wir bitten dich, dass du der Hüter Israels auch jetzt nicht schläfst und schlummerst, dass du Acht gibst auf dein Volk. Wir bitten dich für unsere Geschwister, die in Not sind, in welcher Form auch immer, dass du dich zu ihnen stellst und das Geschenk deiner Nähe ganz besonders in ihrer Not zum Tragen kommt. Und wir hier an diesem Ort, wir preisen dich, beten dich an, wollen hören auf dein Wort und wissen, du bist gegenwärtig. Amen.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Ich grüße auch alle, die an den Endgeräten sitzen, und wünsche uns Gottes Gnade für diesen Vormittag. Mein Thema, das Kreuz mit dem Kreuz, Worte, die die Welt verändern. Könnt ihr euch noch erinnern an ein Wort, was in Berlin gesprochen wurde? Ich bin ein Berliner. Wisst ihr noch, wann das war? 26. Juni 63. Oder ein Wort mit weiter Tragweite, das schaffen wir oder wir schaffen das. 31. August 2019, das war unsere ehemalige Kanzlerin. Oder ein ganz bekanntes Wort, I have a dream. Martin Luther King, 28. August 63. Oder 9. November 89, ständige Ausreisen können über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD beziehungsweise zu West-Berlin erfolgen. Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort unverzüglich. Wer war das? Jawohl. Letzte Worte oder besondere Worte, Worte, die in Erinnerung bleiben. Aber das Wort oder die Worte, die wirklich die Welt verändert haben, die wurden eben nicht am Brandenburger Tor oder im Bundestag gesprochen, sondern an einem Kreuz, an einem Schandpfahl. Und ich bin immer wieder erschrocken, wenn ich hineinblende in die evangelikale Welt, in die kirchliche, christliche Welt, dass man so viele Diskussionen hört über den Sinn und den Unsinn des Kreuzes. Und ich habe so den Eindruck, dass die, die den Sinn des Kreuzes eigentlich am besten verstehen müssten, nämlich die Theologen, den größten Unsinn zur Diskussion beitragen. Da sagt zum Beispiel eine Bischöfin, Sie schlug vor Jahren vor, dass man das Symbol des Kreuzes durch das freundlichere Symbol der Krippe ersetzen solle. Was würde uns ein kleines Jesuskind in der Krippe nutzen, wenn dieser Mann nicht ans Kreuz gegangen wäre und dort den Plan Gottes erfüllt hätte? Oder ein Superintendent hier aus der Stuttgarter Gegend, er schreibt in der Welt: Der Glaube an das Sühneopfer Jesu hat keine Zukunft. Das christliche Vertrauen auf die Tilgung der menschlichen Schuld durch Jesu Tod nennt er einen schaurigen Blutopferglauben. Wörtliches Zitat: Diesen Irrglauben halte ich für unbiblisch und unzumutbar. Zitat Ende. Ich frage mit Paulus in Galater 3, Vers 1, wer hat euch denn eigentlich verhext, denen Jesus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Erstaunlich ist das natürlich nicht. Das ist das Kreuz mit dem Kreuz, denn Paulus schreibt hier an die Gemeinde in Korinth: Wenn wir Christus als den Gekreuzigten verkündigen, so ist es den Juden etwas Anstößiges und den Nationen, sprich den Griechen, eine Dummheit. 1. Korinther 1, 23. Warum ist das Wort vom Kreuz so anstößig? Ich denke deshalb, weil es den Menschen zum verlorenen Sünder erklärt, der in einer ausweglosen Situation ist. Und das Wort vom Kreuz ist ein Skandal, weil es eben nicht zu den menschlichen Gottesbildern passt. Das Kreuz war ja ein Ort der Qual. Das Kreuz war ein Ort für Kriminelle. Hier wurde der Abschaum der Gesellschaft hingerichtet. Und somit ist die Botschaft vom gekreuzigten Messias für die Juden ein großes Ärgernis, ein Skandalon und für die Griechen eine Lachnummer. Aber wir wollen uns heute nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus rühmen, um nochmal Paulus aus dem Galaterbrief zu zitieren, Galater 6, Vers 14. Und da danke ich auch dem Singeteam, oder ich weiß nicht, wie ihr euch nennt, habt ihr überhaupt einen Namen? Lobpreisteam, danke ich für diese zentralen Lieder, die sich so ums Kreuz gedreht haben, denn das Kreuz zeigt mir, dass ich nicht nur hoffnungslos verloren, sondern auch bedingungslos geliebt bin. Und das ist die Botschaft vom Kreuz. Und ihr Lieben, das wird vor allen Dingen deutlich an den Worten, die Jesus am Kreuz gesprochen hat. Worte, die die Welt verändert haben. Und ich behaupte einmal, und das will ich auch auf der nächsten Folie beweisen, dass diese Worte alle großen Fragen des Menschseins beantworten. Greift mal zurück auf einen russischen Schriftsteller, Alexander Solzhenitsyn. Er bekam ja bekanntlich 1970 den Nobelpreis für Literatur. Warum? Für die ethische Kraft, mit der er die unveräußerliche Tradition russischer Literatur weitergeführt hat. So wurde damals gesagt. Und dann wurde Solzhenitsyn gefragt, woran seiner Meinung nach der Kommunismus gescheitert sei. Und dann gab er eine dreiteilige Antwort. Der Kommunismus ist gescheitert, weil er keine Antwort hat auf die Frage nach der Schuld, auf die Frage nach dem Leid und auf die Frage nach dem Tod. Das sind die großen Fragen unseres Menschseins. Wohin mit meiner Schuld? Und wie viele leiden darunter, vielleicht auch heute Morgen? Dass sie nicht wissen, wohin mit der Schuld. Die Frage nach dem Leid, die hat uns gestern hier beschäftigt, die rätselhafteste unseres Seins. Warum muss der Mensch leiden? Und die Frage nach dem Tod, darauf haben die großen Ideen dieser Welt keine Antwort. Aber wir werden sehen, der Mann am Kreuz beantwortet diese Fragen. Und die wollen wir uns jetzt mal, diese Worte, die wollen wir uns etwas näher anschauen. Die Frage nach der Schuld wird beantwortet, die Frage nach dem Leid, die Frage nach dem Tod. Und das sind eben Worte, die nicht am Brandenburger Tor oder im Bundestag gesprochen wurden, sondern an einem Schandpfahl, auf einem Hügel nordwestlich der Stadt Jerusalem, auf dem Hügel Golgatha. Der Bibellehrer Erich Sauer, er schreibt: Das Kreuz, aller Zeiten Wendepunkt, aller Liebe Höhepunkt, alles Heiles Ausgangspunkt, aller Anbetung Mittelpunkt. Das erste Wort, was Jesus am Kreuz spricht: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was für ein Gegensatz! Jesus fleht um Vergebung für die, die ihn peinigen, die ihn verspotten, die ihn ans Kreuz nageln. Und hier wird eben deutlich: Menschen höhnen, Gott will versöhnen. Und das wird am Kreuz eben deutlich. Und Jesus betet nicht nur für die Menschen damals, sondern für uns alle. Er tritt für uns ein. Denn Vergebung brauchen wir alle. Ohne Gottes Vergebung können wir nicht in Frieden leben, geschweige denn beruhigt sterben. Und wir wissen das ja schon aus der zwischenmenschlichen Beziehung. Vielleicht aus unseren Ehen, aus unseren Familien. Meine Frau und ich, wir sind dieses Jahr 45 Jahre verheiratet. Und wir wissen, dass unsere Beziehung nur funktionieren konnte auf der Grundlage gegenseitiger Vergebung. Und wir wissen, dass jede zwischenmenschliche Beziehung letztlich dauerhaft basiert, wenn man bereit ist, einander Schuld zu bekennen und zu vergeben. Und deshalb ist das ein ganz wesentliches Thema. Jesus geht hier die Frage, die der Kommunismus nicht beantworten kann, die Frage nach der Schuld an. Das Schöne ist, dass der Vater unmittelbar diese Bitte erhört. Ein sterbender Räuber findet Vergebung. Der Hauptmann unterm Kreuz erfährt Vergebung. Aber die Frage ist ja, und vielleicht hast du dir das schon mal Gedanken darüber gemacht, was meint Jesus mit dem zweiten Teil seines Gebetes, denn sie wissen nicht, was sie tun? Sie wussten doch sehr wohl, dass sie Unrecht taten. Hatten nicht gerade die, die nicht zum Freundeskreis Jesu gehörten, bezeugt, der Mann hat nichts Böses getan? Das ist interessant, wenn man Lukas 23 liest. Pilatus wäscht demonstrativ seine Hände in Unschuld. Seine Frau hat ihm das noch gesagt, hat nichts zu tun mit dem Blut des Gerechten. Dann schickt Pilatus ihn zu Herodes, auch er findet keine Schuld. Dann der Schächer am Kreuz, dann der Hauptmann unterm Kreuz. Der Mann ist gerecht. Also sie stellen ihm alle das Zeugnis aus, aber die Juden hatten falsche Zeugen aufgefahren und sie wussten sehr wohl, dass sie Unrecht taten. Aber vielleicht können wir es so formulieren. Sie wussten, dass sie Unrecht taten, aber sie ahnten nicht, wie groß das Unrecht ist, was sie taten und was das für Folgen hat. Paulus sagt das nämlich später, wenn die im Korinther, 1. Korintherbrief, wenn die Fürsten die Weisheit Gottes erkannt hätten, hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Oder Petrus in seiner Pfingstansprache, Apostelgeschichte 3,15, ergreift diesen Gedanken auf und er sagt, ihr habt in Unwissenheit gehandelt. Ihr wusstet nicht, was ihr wirklich taten und es bekehren sich 5000 Menschen. Außerdem müssen wir wohl sagen, sie verstanden zwar ihr mörderisches Handwerk, aber hatten keine Ahnung davon, dass sie gleichzeitig Handlanger Gottes waren. Denn hier erfüllt sich Plan Gottes. Und sie wussten nicht, was sie taten. Dass sich hier das erfüllte, was im Alten Testament schon Jahrhunderte vorher vorausgesagt wurde. Sie wissen nicht, was sie tun, ihr Lieben. Für mich hat diese Aussage auch einen tiefen seelsorgerlichen Aspekt. Mir wird immer wieder die Frage gestellt, gibt es vielleicht in meinem Leben eine Sünde, die mir nicht vergeben werden kann? Und dann zitiert man sehr gerne Matthäus 12, Vers 31. Und da sagt ja der Herr, dass die Sünde wieder den Heiligen Geist nicht vergeben werden kann. Wir müssen natürlich solch eine Aussage im Kontext sehen. Was war denn da los? Da sind die Frommen der Frömmsten und beschuldigen Jesus, dass er als Oberdämon die Dämonen austreibt. Und in dem Kontext sagt er das. Jetzt können wir nochmal andersrum an diese Frage herangehen. Gibt es eine schlimmere Schuld als die, den Sohn Gottes zu kreuzigen? Ihr Lieben, wir müssen immer von Golgatha her denken. Und wir dürfen diese Stelle nicht aus dem Zusammenhang ziehen. Von daher sage ich, mit dieser Bitte baut Jesus eine nie dagewesene Brücke zwischen dem heiligen Gott und dem sündigen Menschen. Und ab sofort erfährt jeder Mensch Vergebung, der in Buße zum Vater kommt. Das ist für mich die befreiende Botschaft. Mag deine Schuld noch so groß sein, und für mich sind das die schlimmsten Sünden, wenn sich Erwachsene an den Kleinsten vergehen. Auch solche Sünden werden vergeben, wenn sie bekannt werden. Natürlich, um nochmal auf die Sünde wieder den Heiligen Geist zu sprechen zu kommen, wenn sich jemand sein Leben lang den Wirkungen des Heiligen Geistes widersetzt und sagt, ich will mit Jesus nichts zu tun haben, obwohl er genau spürt, ich müsste mich bekehren, dann kann ihm auch nicht vergeben werden. Aber wenn du in Buße zu Gott kommst, wenn du deine Schuld bekennst, erfährst du Vergebung. Und ihr Lieben, deshalb ist Golgatha, das Kreuz, der Höhepunkt, der Mittelpunkt der Heilsgeschichte. Und wir müssen immer von Golgatha her denken. Die Machtverhältnisse im Universum haben sich verändert. Der Weg zu Gott ist frei. Und das ist für mich die befreiende Botschaft. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dann sehen wir gleich das zweite Wort. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus hängt am Kreuz und rechts und links von ihm zwei Schwerverbrecher. Und trotz des bevorstehenden Todes verhöhnen beide Jesus. Das lesen wir in Markus 15, Vers 32. Aber es fällt auf, Sterben verändert nicht unbedingt zum Guten. Doch einer kommt zur Besinnung. Spät, aber nicht zu spät. Und Lukas schildert das in Kapitel 23. Ich habe mich gefragt, was ist die Ursache, dass dieser eine Räuber zur Besinnung kommt? Er hatte natürlich auch gehört, Vater, vergib ihnen. Er hatte die Aufschrift auf dem Kreuz gelesen und vielleicht auch die Diskussionen darüber mitbekommen. König der Juden. Und der Herr Jesus muss natürlich eine unglaubliche Liebe, Ruhe und Souveränität ausgestrahlt haben. Sowas hatte der sterbende Räuber noch nie erlebt. Und deshalb folgt seine Sündenerkenntnis. Und er sagt zu seinem Kumpel, wir hängen hier zurecht, aber dieser hat nichts Böses getan. Wiederum ein Zeugnis eines Heiden für die Unschuld Jesu. Und dann wendet er sich an den Herrn Jesus und sagt, Herr, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Ich lasse einmal den schönen Satz, ohne die Höllenfahrt der Sündenerkenntnis ist die Himmelfahrt der Gotteserkenntnis nicht möglich. Ohne die Höllenfahrt des Sündenbekenntnisses ist die Himmelfahrt der Gotteserkenntnis nicht möglich. Und hier haben wir natürlich auch einen tiefen seelsorgerlichen Aspekt. Kann man wirklich wissen, dass man in den Himmel kommt? Ihr Lieben, ich weiß es. Seit dem 2.1.69, als ich mich in Wuppertal-Ronsdorf auf dem Friedhof bei der Beerdigung meines Großvaters Johannes Jäger bekehrt habe. Seitdem weiß ich, ich komme in den Himmel. Nicht, weil ich besser bin, sondern weil ich Jesus in mein Leben aufgenommen habe. Und einzig und allein er kann mir diese Gewissheit schenken. Und im Grunde ist das hier eine wunderschöne Aussage. Denn der Gekreuzigte holt hier aus der Ungewissheit der Religion in die Gewissheit des Evangeliums. Der religiöse Mensch weiß nicht, dass er in den Himmel kommt. Muss uns natürlich klar sein, was Religion eigentlich bedeutet. Ich verkündige hier keine Religion, ich verkündige Evangelium. Und das ist das Gegenstück von Religion. Religion kommt ja von den zwei lateinischen Vokabeln re, zurück, ligare, verbinden. Religion ist immer der Versuch des Menschen, eine Rückverbindung zu Gott zu suchen, zu finden. Das ist übrigens auch ein Beweis dafür, dass die Schuldfrage den Menschen umtreibt. Denn jeder Mensch weiß, wie es der englische Schriftsteller Chesterton so treffend ausgedrückt hat, was auch immer wahr sein mag oder auch nicht, das eine ist gewiss, dass der Mensch nicht ist, was er sein sollte. Und die Tagespresse beweist es. Wir sind nicht so, wie wir sein sollten. Das weiß jeder Mensch. Und deshalb sagt Einstein, wer nach Sinn und Wert des Lebens fragt, wird religiös. Sucht einen Weg, um die Gottheit zufriedenzustellen. Religion ist immer der Weg von unten nach oben. Aber Evangelium ist der Weg von oben nach unten. In den Religionen wollen Menschen Götter werden, aber nur ein Gott wurde Mensch und kam zu uns, Jesus Christus. Und wir können nur wissen, dass wir in den Himmel kommen, wenn wir auf die Gnade setzen und nicht auf die Leistung. Der religiöse Mensch weiß nie, ob er genug geleistet hat. Ich fragte mal einen bekannten Muslim, bei dem wir auf Miete gewohnt haben, ganz frommer Mann, als sie bei uns zum Kaffee trinken waren, rollte seine Frau bei uns in der Ecke im Wohnzimmer den Teppich aus, weil es war Gebetszeit, sie betete. Ich hatte kein Problem damit. Dann ging er auf die Hatsch. Dann fragte ich ihn, als er von der Hatsch kam, also er hat den Ramadan gehalten, den Fastenmonat, er hat Almosen gegeben, er hat Allah bekannt. Er hat regelmäßig Richtung Mekka gebetet, 5-mal am Tag. Und dann kam er von der Hatsch und dann fragte ich ihn, und kommst, weißt du jetzt, dass du ins Paradies kommst? Zuckte er so mit den Schultern und sagte, Allah will, was immer er will. Keine Gewissheit. Religion lässt immer in der Ungewissheit. Deshalb gebe ich Karl Marx recht. Das ist aber nur der eine Satz, wo ich ihm recht gebe. In seinem Buch zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie schreibt er ja, Religion ist das Opium des Volkes. Religion ist ein Betäubungsmittel eines belasteten Gewissens, aber kein Heilmittel. Das einzige Heilmittel ist das Blut Jesu, was hier am Kreuz von Golgatha geflossen ist. Und Jesus holt hier mit dieser Aussage einen Menschen aus der religiösen Ungewissheit in die Gewissheit des Evangeliums. Und was hat der Mann in der Hand? Nur das Wort Jesu. Und ihr Lieben, wenn du vielleicht mal innerlich unruhig wirst und denkst, ist es alles so gewiss, dann gebe ich dir den Tipp, lies die Schriften von Johannes. Ich lese am liebsten Johannes 1,12. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, sich Kind Gottes zu nennen. Und ich weiß, dass ich Jesus aufgenommen habe am 2.1.69, also habe ich das Recht, mich Kind Gottes zu nennen. So einfach ist das. Und dann lese ich gerne 1. Johannes 5,12. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Punkt. Und das nehmen wir als Wahrheit. Darauf setzen wir. Das ist die Grundlage unserer Gewissheit. Das Wort des Herrn. Das dritte Wort, Frau, siehe dein Sohn. Und dann sagt er zu seinem engsten Vertrauten Johannes, siehe deine Mutter. Mir macht dieses Wort deutlich, und das macht mir auch Mut. Der Herr Jesus ist nicht nur um unser Seelenheil bemüht, sondern kümmert sich auch um unsere täglichen Bedürfnisse. Man fragt sich natürlich, was ist hier los? Denn Jesus war ja nun der Älteste von mindestens 7 Kindern. Er hatte ja nun 4 Brüder. Kennt ihr die Namen? Jonas, Josses. Guckt sie nach. Hausaufgabe Nummer 1. Entschuldigung, ich war mal Lehrer und Hausaufgaben habe ich nie gegeben, um die Schüler zu ärgern, sondern um den Lehrstoff zu vertiefen. Also, er hatte mindestens 4 Brüder und die Schwestern werden im Plural genannt, also waren es mindestens 2. Wo sind die denn? Nun war Jesus der Erstgeborene. Und mir ist das vor Jahren erst mal aufgefallen. Jesus wird ja nicht nur der Sohn des Zimmermanns genannt, sondern auch der Zimmermann. Er muss also, nachdem sein Vater Josef wahrscheinlich relativ früh gestorben ist, Stiefvater relativ früh gestorben ist, das Unternehmen weitergeführt haben. Er war als Erstgeborener verantwortlich für die Versorgung der Witwe, für Maria. Und man hat auch den Eindruck, dass die Brüder zu dem Zeitpunkt noch nicht so, ich sag's jetzt mal etwas salopp, auf Jesus abfuhren. Die standen ja mal vor einem Haus und dann sagen die Leute, da draußen sind deine Brüder. Und dann sagt Jesus, wer sind denn meine Brüder? Doch die, die an mich glauben. Also vermutlich waren sie noch nicht gläubig. Aber nach der Kreuzigung und Auferstehung, da finden wir sie dann. Und aus den Jungs ist ja was Gescheites geworden. Jakobus schreibt den Jakobusbrief, Judas schreibt den Judasbrief. Das sind ja alles Halbbrüder Jesu gewesen. Also von daher sieht Jesus hier die Verantwortung und er kümmert sich um seine Mutter. Die ersten 3 Worte Jesu am Kreuz machen eben deutlich, er beschäftigt sich mit dem Menschen. Fürbitte für seine Feinde, führt einen Menschen ins Himmelreich und Fürsorge für seine Mutter. Sein Tod steht unmittelbar bevor. Und gleichzeitig beauftragt er seinen Jünger Johannes. Johannes war ja auch erst weggelaufen und kommt zurück zum Kreuz. Und unterm Kreuz kriegt er eine neue Aufgabe. Nun seid ihr eine relativ große Gemeinde und vielleicht ist der ein oder andere auch hier und fragt sich, was könnte meine Aufgabe sein in der Gemeinde? Wobei ich immer wieder feststelle, es gibt in jeder Gemeinde, wahrscheinlich auch hier, viel Arbeit, wenig Arbeiter und viele, die meckern. So ist das leider manchmal. Aber vielleicht suchst du eine Aufgabe. Und eins ist mir deutlich geworden, ihr Lieben, unterm Kreuz gibt's neue Aufgaben. Wenn uns der Gekreuzigte mehr vor unserem inneren Auge stehen würde, dann wüssten wir, was wir zu tun hätten mit unserer Zeit, mit den Möglichkeiten, die Gott uns gegeben hat. Johannes bekommt hier eine Aufgabe und die wird er sorgfältig und gut erfüllt haben. Und er bekommt ja auch Lohn. Jesus begegnet ihm als einem der Ersten nach der Auferstehung. Und er schenkt Johannes einen Blick in die Zukunft, wie ihn kein anderer Mensch auf dieser Erde erleben durfte. Er durfte die Offenbarung schreiben. Vielleicht ein Lohn dafür, dass sich dieser Mann so vorbildlich auch um Maria gekümmert hat. Das Wort der Versorgung. Und ihr Lieben, jetzt kommt das geheimnisvollste Wort, ich sag mal, der Weltgeschichte. Für mich ist das das geheimnisvollste Wort überhaupt. Fangen wir mal mit den Äußerlichkeiten an. Als die Sonne am höchsten stand, verfinstert sich das Universum. Und Martin Luther schreibt, die Natur hüllt die Leiden ihres Schöpfers in Finsternis. Finsternis ist in der Bibel immer wieder ein Zeichen des Gerichts über die Sünde. Jetzt findet die eigentliche Bezahlung unserer Schuld statt. Die Schuld der ganzen Welt. Wir ahnen etwas von der Größe der Schuld, die hier auf Christus gelegt wurde. Und ich würde es ja nicht wagen auszudrücken, wenn Paulus nicht später im 2. Korintherbrief schreiben würde, Jesus wurde zur Sünde gemacht. Weil der Mensch Gott verlassen hat, wird der Menschensohn hier von Gott verlassen. Ihr Lieben, wichtig zu erkennen ist, hier stirbt ja nicht nur der gute Mann aus Nazareth, der keiner Fliege was zuleide getan hat. Er wird ja noch angesprochen, am Kreuz kriegt er noch das Zeugnis. Allen hat er geholfen, jetzt helfe er sich selbst. Nein, hier hängt Jesus von Nazareth, der ewige Sohn Gottes. Ich sage immer gerne, Weihnachten wurde Jesus, was er zuvor nie war, Mensch. Aber er blieb, was er immer war, Gott. Und jetzt ahnen wir vielleicht, warum das geheimnisvollste Wort der Weltgeschichte ist. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nochmal Martin Luther. Gott verlässt Gott. Kein Mensch kann das verstehen. Hier hängt Gott. Das ist wichtig zu betonen. Damals leugneten das die Gnostiker. Ich las mal bei einem der Väter der Anthroposophie, Rudolf Steiner, dass er gesagt haben soll, bei der Taufe inkarnierte die Gottheit in den Menschen Jesus von Nazareth und hier verließ die Gottheit den Menschen Jesus von Nazareth. Folglich starb hier nicht der Sohn Gottes, sondern nur der gute Mann aus Nazareth. Nein, hier stirbt der Sohn Gottes, das entspricht den Augenzeugen, das entspricht den Zeugnissen, das entspricht dem Zeugnis des Centurio, der unterm Kreuz stand, das entspricht den Aussagen der gesamten Heiligen Schrift. Hier starb also nicht nur der gute Mann aus Nazareth, sondern der Sohn Gottes. Gott verlässt Gott, kein Mensch kann das verstehen. Und der seelsorgerliche Aspekt? Ich habe gestern schon in meinem Leitvortrag Dietrich Bonhoeffer zitiert. Nur ein Gott, der leidet, kann auch den Ausweg aus dem Leid zeigen. Nur ein Gott, der leidet, kann auch wirklich trösten. Hier beantwortet Gott auf seine Weise die Leitfrage. Schon interessant, der Herr Jesus, wenn wir die Evangelien lesen, hat ungefähr 170 Mal zum Vater gesprochen. Auch das erste und das letzte Wort am Kreuz, Vater, Vater, vergib ihn, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Nur an dieser Stelle sagt er, mein Gott. Aber er sagt, mein Gott. Er spricht mit Gott. Er macht das ganz anders als wir vielleicht manchmal im Leid. Wir sagen, warum lässt du das zu? Nein, er spricht zu ihm, mein Gott. Er hält an der Beziehung fest. Und auch das ist ein Geheimnis im Umgang mit Leid. Mein Gott. Und ich denke, hier steckt noch eine, und deshalb habe ich auch geschrieben, Aufschrei der Hoffnung. Hier steckt noch etwas drin. Gut, wenn mich jemand verlässt, dem ich sehr nahe stehe, meine Frau, meine Kinder, meine Eltern, dann ist das ja besonders schmerzlich. Aber ich möchte auf was anderes hinaus. Ich denke, nie mehr wird der Vater im Himmel eins seiner Kinder so verlassen, wie das hier geschah. Wie komme ich darauf? Römer 8. Römer 8 ist das Kapitel zur Leitfrage. Römer 8 spricht vom Glauben und von der Hoffnung und dann von der Liebe. Dann zählt Paulus alles Mögliche auf, was uns gegebenenfalls von der Liebe Gottes trennen könnte. Und dann kommt der Triumph. Nichts, aber auch gar nichts. Keine übernatürlichen Mächte, keine Gewalten, kein Tod. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Von daher dürfen wir auch heute Morgen wissen, mag es in deinem Leben noch so dunkel werden, vergiss nie, er bleibt dein liebender Vater, er bleibt dein Heiland, er bleibt mein Gott. Das Wort mit den tiefsten Geheimnissen, ich wage jetzt mal etwas zu sagen, was die Theologen vielleicht nicht nachvollziehen, aber ich bin halt kein Theologe, ich liebe einfach meinen Herrn und das Wort Gottes. Ich behaupte, der Vater im Himmel hat den Sohn nie verlassen. Denn der Herr Jesus sagt vorher, ich und der Vater sind eins. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Aber der heilige Gott musste den, der zur Sünde gemacht wurde, verlassen. Merken wir, das passt hier nicht rein in unser Hirnli, wie wir gestern hörten. Und deshalb sage ich, es ist das Wort mit den tiefsten Geheimnissen überhaupt. Gott verlässt Gott, kein Mensch kann das verstehen. Und dann folgt dieses Wort der Verheißung. Einmal natürlich ein Ausruf der Menschlichkeit, mich dürstet. Aber ich finde das so bezeichnend, wie Johannes das hier betont, dass er sagt, dieses Wort sprach er, damit die Schrift erfüllt würde. Auf Golgatha erfüllen sich unzählige Verheißungen des alten Bundes. Und wisst ihr, deshalb wird sich auch die letzte Verheißung erfüllen. Die hat nämlich mit Durst zu tun. Der Herr steht zu seinem Wort. Und das motiviert mich immer wieder auch zur Evangelisation. Es wird sich erfüllen und deshalb ist es auch ein Ausruf der Hoffnung. Letzte Verheißung. Wenn dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wer unter extremsten Belastungen am Kreuz hängend, angenagelt zu seinem Wort steht, der wird es ewig tun, der wird es immer tun. Und das zeigt mir auch, dass der Jesus nicht nur meine Schuld bezahlt, sondern auch Lebenswasser gibt, auch dir für die neue Woche. Täglich erfrischt er unsere Seele. Und das ist doch die Voraussetzung dafür, dass wir anderen dieses gewaltige Angebot schmackhaft machen können. Ach, wir haben einen wunderbaren Herrn, der dann sein Werk hinausführt und ausruft, es ist vollbracht. Die Schuld ist bezahlt. Der Gekreuzigte weiß, dass er seinen Auftrag erfüllt hat. Ich lasse mal, dass im Griechischen hier nur ein Wort steht, Tetelestai. Und Spurgeon, der große englische Prediger, schreibt, dieses eine Wort würde alle anderen Wörter benötigen, die jemals gesprochen wurden oder jemals gesprochen werden könnten, wenn man es erklären wollte. Es ist nahezu unermesslich, es ist erhaben, ich kann nicht heranreichen, es ist tief, ich kann es nicht ergründen. Zitat Ende. Ihr Lieben, sein Auftrag ist vollendet, sein Leiden ist vollendet, alles ist vollbracht, Gott ist zufriedengestellt, die Schuld ist bezahlt. Und wir merken, der Herr Jesus hat wirklich alles gegeben und es hat ihn auch alles gekostet, aber er hat alles gewonnen. Jetzt erreicht er seinen Höhepunkt, auf den er sein Leben lang hingearbeitet hat. Denn in dem gekreuzigten Christus haben ab sofort alle Menschen, die ihm vertrauen, Erlösung aus dem Zustand der Sünde. Und das gab es im Alten Bund nicht. und Vergebung der einzelnen sündigen Taten. Denn wir brauchen ja beides. Wir brauchen Erlösung aus dem Zustand. Ich habe den Kindern das immer gerne so erklärt. Wir stecken als Menschen alle im Sumpf der Sünde. Da können wir nichts für. Wir sind da hineingeboren. Aber wir brauchen einen Erlöser, der auf festem Boden steht und uns herauszieht aus dem Sumpf der Sünde. Und dazu ist Jesus, der Sündlose, in diese Welt gekommen, um für unsere Sünde zu bezahlen. Und das Werk ist vollbracht. Wenn wir das Abendmahl feiern, wird ja immer wieder betont in der Schrift, wir verkünden den Tod des Herrn. Manche sagen ja, wir sollten bitte mehr von der Auferstehung reden. Ja, natürlich, das wollen wir auch, denn wir verkünden ja keinen toten Herrn, aber wir verkünden den Tod des Herrn. Warum? Lies mal den Hebräerbrief, da sagt der Schreiber in Kapitel 2, 14, der Herr Jesus hat durch seinen Tod dem die Macht genommen, der die Macht des Todes hat, um alle die zu befreien, die das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Und deshalb, es ist vollbracht. Der Satan ist besiegt, der Fürst des Todes ist besiegt. Der Herr Jesus hat bezahlt, völlig bezahlt. Und Gott bestätigt das, denn in dem Moment, wo Jesus ausruft, Tetelestai, zerreißt der Vorhang im Tempel, dieses mächtige Gewebe, was kein Mensch zerreißen konnte, was das Allerheiligste vom Heiligtum trennte, von oben nach unten. Und Gott beweist, der Weg ist offen. Und ab sofort hat jeder Mensch Zugang zu dem heiligen Gott. Wir haben einen Mittler, sagt Paulus, und das ist der Herr Jesus, der für uns gestorben ist. Und dann das letzte Wort, das Wort des Vermächtnisses. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, wie der Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und als er dies gesagt hatte, verschied er. Ich möchte es mal so formulieren, das ist ein bisschen schwierig, aber ich habe es mal so genannt, er hinterlässt uns das Vermächtnis eines guten Todes. Nun dürfen wir den Tod nie gut reden. Es gibt ja Sterbeforscher, die haben den Tod als guten Freund bezeichnet. Nein, der Tod ist der letzte Feind des Lebens. Und Sterben ist nichts Angenehmes. Ich stehe am Sterbebett meines Vaters, unsagbare Schmerzen, dreimal amputiert am Bein. Dann fragte ich ihn, Papa, hast du noch einen Wunsch? Dann sagt mein Vater, Junge, lies mir noch einmal den Epheserbrief. Wir sind gar nicht ganz durchgekommen. Epheser 2, Vers 8, durch Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Da habe ich das erste Mal erlebt, 2009, was das bedeutet, wenn ein begnadigter Sünder unter unsagbaren Schmerzen und großem Leid eintaucht in den Todesfluss und im selben Moment weiß, ich werde bei meinem Heiland sein. Ihr Lieben, das ist das Geheimnis und das ist das Besondere. Wisst ihr, der Tod Jesu war kein Zufall, das war Plan. Das gilt für uns alle. Der Jesus hatte sich jederzeit in seiner Hand. Er übergab sein Leben in die Hand des Vaters. Was war sein Geheimnis? Wir lesen ja zum Beispiel in Johannes 4, 34, meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Der Herr Jesus lebte Zeit seines irdischen Lebens unter der Hand des Vaters, im Gehorsam seinem Vater gegenüber. Und das gilt auch für uns. Wenn wir hier unter der Hand des Vaters leben, dürfen wir uns in der Todesstunde in die Hand des Vaters fallen lassen. Und das ist für mich ein wunderschönes Bild für Geborgenheit. Ihr kennt wahrscheinlich diese Skulptur von Dorothea Steigerwald, Kind in der Hand. Und der Jesus hat das ja vorher, Johannes 10, schon gesagt. Niemand wird sie aus meiner Hand rauben und auch nicht aus der Hand des Vaters. Wir haben tatsächlich diese Sicherheit, diesen doppelten Boden. Und wenn wir hier unter der Hand des Vaters leben, jetzt schon in und aus der Hand des Vaters Kraft empfangen, dürfen wir uns in der Todesstunde in die Hand des Vaters fallen lassen. Und das meine ich mit diesem guten Tod. Ihr Lieben, Jesus stirbt, wie er gelebt hat. Und es zeigt uns, nicht der Tod hat das letzte Wort, sondern unser Herr. Ich stehe am Sterbebett eines meiner Vermieter bei uns im Ort, Heiger Steinbach, schwer krebskrank. Und er sagte immer wieder, meine Sünden sind vergeben. Das waren seine Worte, die mir in Erinnerung geblieben sind. Meine Sünden sind vergeben. Was ist das für ein Geschenk? Was ist das für ein Triumph? Von daher, wenn wir das zusammenfassen, alle großen Fragen des Menschseins beantwortet dieser Mann, Jesus Christus, der Sohn Gottes, in 7 kurzen, prägnanten Worten am Kreuz. Könnten wir auch, oder könnte mancher Politiker was davon lernen, mit wenig Worten viel zu sagen. Das hat Jesus gemacht. Er fasst alles zusammen. Alles ist beantwortet, alles ist geklärt. Und das fasziniert mich einfach. Und von daher möchte ich dich einfach auffordern, auch wenn es jetzt in die neue Woche geht, dass wir uns mehr mit ihm beschäftigen, denn es hat einen enormen seelsorgerlichen Wert. Und das hat mir das Buch von Erwin Lutzer so deutlich gemacht, seine schwerste Stunde, aus dem ich hier viel habe, auch diese Gliederung. Es hat einen tiefen geistlichen Wert. Deshalb sei mir es eigentlich mein Lieblingsthema, sich so mit Jesus zu beschäftigen. Und wenn ich dann den Hebräerbrief lese, und dann haben wir Hebräer 11, die große Wolke von Zeugen. Dann sagt er am Ende des 11. Kapitels, ich sag's mal mit meinem, jetzt bleibt mal ganz cool, die werden nicht ohne euch vollendet. Denn schaut mal hin, Mose, Abraham, Sarai, die können euch ja alle nicht helfen. Aber einer kann euch helfen, euer Anfänger und Vollender des Glaubens. Das ist Jesus Christus. Und dann kommt dieser schöne Vers. Betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Ihr Lieben, wir kommen alle trotz bezahlter Schuld, trotz lebendiger Beziehung zu Christus immer wieder auch in Situationen, wo wir am Ende sind. Mir geht es zumindest so. Und dann ist das eine besondere geheime Kraftquelle, hinzuschauen auf Jesus am Kreuz, der dort so großen Widerspruch von den Sündern erduldet hat. Aber das richtet unsere Seelen auf, das schenkt uns neuen Lebensmut, das schenkt uns neue Kraft und vertieft vor allen Dingen die wichtigste Beziehung, die wir im Leben zu pflegen haben. Das ist die Beziehung zu Christus. Wenn ich morgens meine müden Knochen auf die Bettkante schwinge, diese Nacht wäre ich fast aus dem Bett gefallen, weil das war so ein schmales Bett. Ich bin ja etwas größer. Beim letzten Mal hatte ich ein Doppelbett. Jetzt habe ich ganz schmale Pritsche, so breit ungefähr. Aber ich bin trotzdem heute Morgen gesund aufgestanden. Und weißt du, was ich dann als allererstes sage? Herr Jesus, ich hab dich lieb. Das sage ich jeden Morgen. Wir stehen auf zum Gebet. Ja, Herr, das wollen wir dir auch jetzt gemeinsam sagen, dass wir dich lieb haben. Denn deine Liebe beweist du am deutlichsten am Kreuz, wo du für unsere Sünde bezahlt hast, die Grundlage geschaffen hast für neues Leben, für eine lebendige Hoffnung, für unsere Ewigkeit bei dir, unsere Schuld vergeben, Antwort bekommen auf Leid und Tod. Und so dürfen wir zuversichtlich nach vorne schauen, lieber Herr. Und wir erwarten dich und wir freuen uns, wenn wir dich sehen werden, wie du wirklich bist und auch deine Wundmale sehen werden. Ach Herr, was wird das sein? Unser Erlöser, unser Heiland, Herrscher, Retter, König der Welt. Du bist der Größte, du bist der Beste. Du stehst über allem und hast alles in deiner Hand. Und so wollen wir uns dir und deiner Gnade und deiner Liebe und Fürsorge ganz bewusst anbefehlen, auch jetzt für die neue Woche. Amen.